Halloween!
Über Horror!
Gruselig!
Kippen!
Totenköpfe und Karies!
Hast du Ketten gesagt?
Ich habe Ketten gesagt, Totenköpfe und Karies.
Ich muss es nochmal wiederholen.
Ja, weil, na, ich erkläre das jetzt nicht.
So, Tilo, du hast jetzt, ich glaube, 3 Folgen lang die Frechheit besessen, nicht dabei zu sein. Das fand ich richtig mies von dir. Aber da mir deine Meinung doch wichtig ist, habe ich 3 Fragen an dich. Bist du bereit?
Nein.
Welcher ist dein absoluter Guilty Pleasure Song?
Oh, verdammt. Warte.
Michelle Branch oder wie der Typ hieß.
Der Typ vor allen Dingen.
Oder die Frau, ich weiß doch nicht. Hast du mir immer noch nicht angehört?
Nee, warte. Schwierig. irgendwas von Juli, glaube ich.
Boah. Geile Zeit?
Nee. M-m. Auf keinen Fall, der ist ja richtig kacke.
Frage Nummer 2. Infest oder Hybrid Theory?
Hybrid Theory.
Frage Nummer 3. Welche ist deine liebste Dehnübung?
Das ist die, die wir 3 immer machen, vorm Aufnehmen.
Meinst du die, wo ständig die Verbindung abbricht und du dir noch einen Kaffee machen musst?
Kaffee, Alter.
Manchmal bricht dabei auch die Verbindung zwischen uns ab.
Oh. Und damit herzlich willkommen zur 9. Folge vom Kerngeschäft, einem Morko.de Podcast. Wie ihr hören könnt, der Tilo ist wieder mit dabei.
Hallo.
Und natürlich auch der Lin. Hallo.
Na, ich bin so glücklich, dass Tilo wieder hier ist. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Voll ich finde das so schön. Das ist richtig gut, ey.
Du lügst so sanft.
Nein, das ist, Tilo, ich würde dich niemals anlügen. Vor allen Dingen nicht ins Gesicht. Und deswegen machen wir diesen Podcast.
Genau deswegen.
Ja, ist angekommen, ja. Merke ich mir.
Okay, alles klar.
Ja, hör mal, ey, in der Zwischenzeit haben wir uns ja eine ganze Menge Sachen ausgedacht. Und lass uns doch einfach mal so einen Kaltstart machen und in unsere neue Rubriken reinspringen.
Boah.
Einfach mal so unvorbereitet. Einfach mal dem Tilo jetzt so das Mic in die Hand geben. Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie wir das jetzt einleiten wollen. Eigentlich nicht, oder?
Nein, vielleicht möchtest du erstmal grundsätzlich was zu diesen Rubriken sagen, wie das so zustande gekommen ist.
Nein.
Okay, also okay. Ich glaube, der Ursprung war, glaube ich, ein sehr nettes Feedback, das wir bekommen haben, wo das angestoßen wurde, ob wir nicht mal Bock hätten, solche Rubriken einzuführen.
Genau, also wir haben in letzter Zeit sehr viele Nachrichten bekommen, was mich oder was uns super freut. Vor allen Dingen, weil da bisher auch nur positive Sachen kamen, was ich sehr begrüßenswert finde, weil ich glaube, negative Nachrichten wollen wir A nicht lesen und B können wir nicht verkraften.
Moment, ich habe jetzt immer in jeder Folge gesagt, sie sollen uns auch Negatives schicken. Habe ich da irgendwie das Memo nicht bekommen?
Ich dachte, das haben wir extra rausgeschnitten, diesen Part.
Nee, die habe ich immer drin gelassen, bin ich mir sicher.
Nee, wir halten die vor dir geheim, weil wir wissen, wie zart du beseitet bist.
Genau. Der Mike kriegt generell die meisten Nachrichten und das sind auch immer nur die guten und ich krieg dann meistens immer das Fallobst dann, ne? So, ey, ich mag dein Gesicht nicht.
Ich mag dein Gesicht nicht.
Mir gefällt dein Gesicht im Podcast gar nicht.
Ja, genau, zum Beispiel so, ne?
Wie du aussiehst beim Reden, ekelhaft.
Ja, ekelhaft, ne?
Ich muss aber sagen, ich fand's echt witzig, dass du, glaube ich, 3 oder 4 Mal betont hast, dass du ja wirklich weniger Nachrichten als ich bekommst.
Ja!
Das beim 3. Mal habe ich dann gedacht, okay, der meint das wirklich ernst und nicht mehr witzig.
Also,
nein, alles gut. Ne? Ich kann damit leben, aber gut, habe ich mir auch selber eingebrockt. Ich bin halt auch nicht so leicht zu finden. Und jetzt, wo mein Account sowieso gesperrt ist, bei Instagram, hat sich die Sache sowieso erledigt. Nein, also ich habe einen neuen gegründet, aber den findet man halt einfach nicht.
Also um das kurz zu moderieren, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Mike und Lin betteln sich seit Anbeginn dieses Podcasts damit, wer mehr private Nachrichten bekommt. spammt sie mal einfach zu und macht sie richtig fertig.
Nein, aber dazu sei gesagt, da wir uns wieder auf eine Phase hin bewegen, die höchstwahrscheinlich wieder super beschissen sein wird, ist der mehr oder minder direkte Kontakt mit den Leuten, die sich das Ganze hier auch zu Gemüte führen, natürlich auch umso schöner. Und deswegen freuen wir uns wirklich über jede einzelne Nachricht oder Feedback oder Kommentare oder iTunes bzw. Apple Podcasts heißt es mittlerweile, keine Ahnung,
ja.
Bewertung. Irgendjemand hat einfach einen Stern gegeben, fand ich frech. Kannst du wenigstens einen fiesen Kommentar drunter schreiben. Also wenn,
so.
Wenn schon schlecht bewerten, dann aber auch mit klarer Kante.
Eine Begründung wäre schon schön gewesen.
So eine klassische deutsche Restaurantbewertung. So, boah, super geiles Essen, perfektes Ambiente, aber...
War nur ein bisschen kalt.
Genau, das war so... Einen Grad zu kühl, ein Stern.
Ja. Ein Stern. Ja, aber um mal so ein bisschen Struktur sowohl in diese Folge als auch in die nächsten reinzukriegen, haben wir uns überlegt, lass uns doch mal so immer wiederkehrende Rubriken reinbringen, weil tatsächlich der eine oder andere sich gefragt hat, warum wir denn plötzlich nicht mehr über so Neuveröffentlichungen geredet haben. Wir lernen ja auch dazu. Wir sind jetzt zwar gerade erstmal bei der 9. Folge, worüber erfahrene Podcaster wahrscheinlich herzlich lachen werden, aber wir versuchen uns trotzdem stets zu verbessern und deswegen haben wir überlegt, komm, lass uns doch mal so kleine Rubriken einbauen, wo wir regelmäßig über gewisse Dinge quatschen werden. Und lass uns damit doch mal einsteigen, Thilo.
Welche hätten Sie denn gerne, junger Mann?
Welche hast du denn überhaupt vorbereitet?
Also, ich traue mich gar nicht, das zu sagen, ne? dass wir da auch überall diese blöden Chorwortwitze jetzt eingebaut haben.
Moment. Also gestern fandst du das noch ganz toll, Thilo. Ich bin ein bisschen enttäuscht.
Ja, deswegen starte ich jetzt auch mit dem Klassikor der Folge.
Schön.
Und das ist passend zu unserem Thema, was ich jetzt noch nicht benenne. Ich möchte das Mike nämlich nicht wegnehmen, das zu benennen. Ist das Alexis on Fire, Hey, It's Your Funeral, Mama. Habe ich heute irgendwie wiederentdeckt. Und dann habe ich die ganze Platte, glaube ich, dreimal am Stück durchgehört, während ich am Schreibtisch saß. Ein absoluter Klassikor, Leute.
Das ist tatsächlich ein Song, den habe ich von denen irgendwie gar nie so richtig auf dem Schirm, ne?
Boah, die ganze Platte ist einfach ein Klassikor, auf jeden Fall.
Klassikor, ey.
Wann kam das? Hast du ein paar Facts dazu, Tilo? So, wann kam das raus, das Ding und so?
Ja, das ist auch so eine Anfang 2000er Platte.
Ja, das ist auf dem Watch Out Album. Ich glaube, das kam 2003 oder 2004 oder so raus.
Oder 2005.
Okay. Jetzt habe ich nachgeguckt, 2004.
2004?
Ja.
Ja, auf jeden Fall unfassbar starkes Album.
Mega.
Habe ich rauf und runter gehört und tue es scheinbar ja immer noch sehr gerne, wenn ich es dann mal anmache. Ja.
Ja, also ich habe gar keinen Berührungspunkt mit Alexis on Fire, glaube ich, bis auf zwei Songs. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt hatte, irgendwo mal in unseren Folgen. Danke für die Empfehlung, Tilo, würde ich mal reinhören, glaube ich.
Ja, unbedingt.
Also, wenn du sagst, nach so vielen Jahren ballert der Song immer noch, warum nicht?
Ja, die ganze Platte ballert immer noch.
Ja, okay, dann halt die ganze Platte. Dann ist das halt alles ein Klassiker.
Hör dir, ich möchte, dass du mir zu jedem Song was sagst.
Soll ich einen Aufsatz schreiben?
Bitte.
Boah, geil, ey.
Weißt du, kaum eine Woche als Lehrer fängt er schon mit Aufsätzen an.
Wie so eine Gedichtsanalyse. Ja.
Ich habe jetzt auch immer Hemden an, wo ich so einen Rotstift in der Brusttasche habe.
Geht so durch die Stadt, irgendwelche Flyer an den Wänden und markiert die Fehler drauf. Und
da sind aber auch immer so Flecken drauf, die man auch nicht mehr rauswaschen kann, weil ständig der Füller ausläuft. So.
Ja. Der blöde Pelikanfüller.
Aber nie wieder aufgescheuerte Ellenbogen durch Kordflicken am Jackett.
Natürlich, natürlich, nein, ey.
Und das war der Klassikor.
Genau.
Lin, willst du weitermachen?
Ich bin jetzt dran, alles klar. Ja, unsere Serie der schlechten Wortwitze mit irgendwas Chormäßigen wollen wir natürlich beibehalten. Und ich habe für euch heute die Kuriosität mit dabei. Ganz ehrlich, ich habe mir das überlegt, den Namen, und ich habe mir gestern, als ich das so geschrieben habe, mir wirklich mal auf die Schulter geklopft. Das war gut. Das ist so, Rodney-Niveau, ne? So unser Kollege Rodney, der hat auch immer so Sprüche drauf und
Grüße.
Meistens, genau, Grüße an Rodney. Meistens geht mir das auf den Sack, wenn er das macht, aber wenn ich das mache, finde ich es gut. So. Und ja, unsere Kuriosität heute ist, ist das Jubiläum, das 15-jährige Jubiläum von Roadrunner United. Sagt euch das was, euch beiden?
Ja.
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 Roadrunner United. Alles klar. Also das im Endeffekt ging es um ein Metal-Album, das Roadrunner United die All-Star-Session hieß.
Sorry, wie alt ist das geworden?
15.
Oh Mann, bin ich alt.
Ja. aber Lehrer. Sehe die positive Seite.
Ja, alt, klasse. Aber Lehrer.
Alt, aber Lehrer. Das Album hieß Roadrunner United, The All-Star Sessions. Hintergrund der ganzen Platte ist im Endeffekt das Record-Label Roadrunner Records, das zu dem damaligen Zeitpunkt eines der größten Indie-Labels im Metal war, hat gesagt, ey, wir haben 25-jähriges Jubiläum. Also damals hatte Roadrunner 25-jähriges, vor 15 Jahren. Ja, das, nur damit das jetzt von Zahlen begriffen.
Zu viele Zahlen, Mann.
Und am 10.10.2005 haben die das released und der Hintergrund war im Endeffekt, es gab vier Team-Captains, so wie sie es genannt haben, nämlich Rob Flynn von Machine Head, Joey Jordison von damals Slipknot noch, Matthew Heafy von Trivium, der damals erst 18 Jahre alt war, und Dino Cazares von Fear Factory und Divine Heresy. Und diese vier Team-Captain haben quasi Songs geschrieben und produziert und haben diese Songs mit Musikern von Roadrunner-Bands zusammen produziert. Also es war quasi All-Star-Gruppen, vier Stück, die halt eigene Songs, originale Songs halt geschrieben haben, eingespielt haben und dann auf diese Platte gepackt haben. Und da sind ein paar sehr coole Collaborations draus entstanden. Die bekanntesten, ja.
Ja, wie hieß nochmal der eine Song, wo der Trivium-Sänger auch drauf gesungen hat, in The End oder so? Irgendwie sowas.
Genau, ich wollte es gerade sagen, in The End, nicht in The End, The End, heißt der Song mit Matt Heavey.
Der war stark.
Der war super stark, ja. Und wie gesagt, ich möchte noch mal betonen, der war damals erst 18 Jahre alt. Also der war 18, die hatten, glaube ich, ihr erstes oder zweites Album raus. Mhm. Hier mit Pull Harder the Strings of Matter und sowas. Die haben dann gesagt so, ey, Matt, du bist so klasse, hier mach mal. Und dann stehst du da mit so damals schon Legenden des Metals und darfst dann einfach mal ein paar Songs zusammenbauen.
Ja, komm, es hat aber jeder schon mal mit 18 in der Schule eine Gruppenarbeit geleitet.
Ja. Natürlich, ey. Klar. Nein, aber die Songs, da sind ein paar sehr coole Songs bei gewesen. Also neben The End mit Matt Heafy am Gesang und Dino Cazares an der Gitarre war auch The Dagger dabei. Den hatte Rob Flynn geschrieben mit Howard Jones von Killswitch Engage an der Gitarre. Und halt noch ein paar anderen Musikern aus Roadrunner Bands und halt auch ein sehr cooler Song The Enemy mit Mark Hunter von damals Chimera. Mhm. Und den hatte auch Dino Cazares geschrieben. Da war unter anderem auch Paul Gray am Bass von Slipknot mit dabei. Andreas Kisser von Sepultura. Und das war auf jeden Fall, also es gibt, das sind glaube ich 15 Songs insgesamt. Alle so über die 3 Minuten, also richtige Metal-Epen, Epos. Tilo, helf mir auf die Sprünge.
Such dir was aus.
Eposse. So,
nimm das, womit du dich am wohlsten fühlst.
Lehrer. Dankeschön. So ein Lehrer bist du, also. Alles klar. Dann sage ich Eposse. Nein, also richtige, richtig krasse Metal-Songs, wenn wir die schön lang waren, sehr episch. Und ich wollte das einfach mal ausgegraben haben. Das ist ja der Gedanke hinter Kuriosität bei mir. Etwas, was man einfach nicht mehr so im Kopf hatte. Fand ich jetzt einfach passend, ne? 15 Jahre. Und dazu gibt es übrigens auch eine Live-DVD, die 2008 rauskam, wo quasi diese Songs alle in der Originalbesetzung auch gespielt haben. Was super cool ist. Da gibt es einige Videos noch auf YouTube von, wo, keine Ahnung, halt diese Songs performt werden, aber auch dann damals Killswitch Engage mit Andreas Kisser von Sepultura und sowohl Howard Jones als auch Jesse Leach, die dann zusammen My Last Serenade gespielt haben.
Mega Song.
Ja, und zu dem Zeitpunkt war Jesse Leach ja schon raus aus Killswitch Engage. Das war zu der Zeit von Hand of Heart Egg oder sowas. Also das ist schon cool, wenn man das dann wieder sieht. Und da gab es auch irgendwie Interviews und ach, keine Ahnung. Riesengroßes Ding, cooles Happening damals, vor allem Ding, weil das einfach, das hat sich angefühlt wie so ein Happening in der Szene, ne, so bam. Und ich kann jedem empfehlen, nochmal reinzuhören, weil die Songs haben auch heute immer noch super geiles, ja, klingen auch immer noch heute super geil, finde ich. Immer noch im Zahn der Zeit. Und das war meine Kuriosität.
Und kurios ist auch die dritte Rubrik, nämlich der Chorwurm der Folge.
Oh, schön, schön, schön.
Zum Chorwurm können zum Beispiel neue Releases werden, die uns besonders hängen geblieben sind. Und da würde ich mich gerne für Silverstein mit My Disaster 2.0 aussprechen wollen. Und ich gebe zu, ich habe akut auf dem Schlauch gestanden. Also der Song kam mir bekannt vor, aber ich musste ihn dann doch zweimal hören, um festzustellen, okay, das ist einfach eine neue Version von My Disaster von 2007.
Wahnsinn, hätte niemand ahnen können bei dem Namen.
Hast du gerade was?
Mensch!
Ja, also ich bin kognitiv noch nicht wieder so ganz am Start, wie ihr vielleicht merkt.
Ja, wir machen das langsam, Thilo, alles gut.
Ja, genau, also der Song im Original von 2007 von Arrivals and Departures, schon cool gewesen. Mir gefällt die neue Version besser. Ich finde sie ein bisschen härter, ein bisschen hardcoreiger. Aber ich habe so beim zweiten, dritten Mal anhören, hatte ich so einen Moment, wo ich mir dachte, jut, das könnten jetzt aber auch zu 100% Story of the Year sein. Also so im neuen Gewand des Songs. So. Hat mich aber nicht weiter gestört. Fand ich nur irgendwie witzig, weil man dann nochmal reingehört hat und sich dachte, auf jeden Fall Story of the Year. So, ja.
Nice. Ja, ich finde den ganz, ich finde den ganz nett. Aber ich muss auch sagen, dass ich bei den allermeisten Re-Recordings von so Songs halt, irgendwie halte ich dann immer noch zum Original. Also
echt?
Es ist selten, dass ich sage, boah, geil, diese Neuaufnahme hat dem Ganzen jetzt irgendwie gut getan. Also ich hätte das.
Aber ich finde es in dem Fall schon besser.
Ja, das ballert schon ganz gut, aber ich weiß jetzt auch nicht, warum die den jetzt gerade nochmal neu aufgenommen haben.
Ja, da bin ich voll bei dir, denn der ist ja jetzt auch nicht besonders catchy oder so, ne? Das ist so ein Standard-Silverstein-Chorus. So, die sind ja, also die kann man sich immer anhören. Aber ich finde den jetzt nicht catchy. Also, das ist ja jetzt auch kein Hit von denen, meiner Meinung nach.
Nee, nicht wirklich, ne. Also, ist schon ein Fan-Favorite mit Sicherheit irgendwie. Aber es ist keiner, der jetzt irgendwie krass heraussticht. Dafür haben die halt zu viele andere Hits, würde ich sagen.
Hm. Was ich jetzt so, also ich habe den Song auch angehört, der war, ich finde den gut, ich würde es fast so sehen wie Mike, ist nett. Das Ding ist halt, ich habe nicht so Bezug zu dem Original tatsächlich, das fehlt mir so der Vergleich. Was ich aber weiß, es ist ja doch Teil auch wieder so einer Redux-Platte, wie sie die genannt haben, ne? Also eine komplette Platte an re-recordeten Songs aus verschiedenen Jahren von denen oder verschiedenen Platten einfach. Und
richtiger Corona-Move, ey.
So richtiger Corona-Move, genau. Ich weiß, dass ich aber die letzte Redux-Platte von denen, ich glaube, die hieß die First 10 Years oder sowas, ne? Ich weiß es gar nicht mehr.
Boah, kann sein,
oder
ja.
Discovering the Waterfront Again.
Nein. Aber ich weiß, wie gesagt, ich weiß, dass es halt irgendwie die ersten Jahre von Silverstein waren, die dann quasi schon mal re-recorded haben. Da waren so Sachen wie My Heroine und American Dream, glaube ich, drauf. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, so im Gesamten diese Platte fand ich eigentlich ziemlich geil. Weil gerade die frühen Songs, denen fehlt halt echt so ein bisschen der Punch, meiner Meinung nach. Mm. Und dann jetzt das zu re-recorden vor ein oder zwei Jahren, fand ich eigentlich einen geilen Move. Weil das hat die Songs, sie haben nichts geändert, außer an der Produktion, klar. Also ich fand, da war nicht viel Unterschied. Aber es hat den alten Songs nochmal ein neues, so ein bisschen modernisiert, so, und das, keine Ahnung, ballerte halt. Habe ich echt viel gehört, dieses Album. Ja, und ich hoffe jetzt, dass das zweite genauso gut wird. Also, wie gesagt, ich werde wahrscheinlich auch wieder den AB-Vergleich machen und mir mal die Originale zu den Re-Recordings anhören.
Mhm.
Weißt du, wer auch geil re-recorded hat?
Wer?
Atreyu.
Ich hab Angst. Das Problem ist bei Atreyu, ich habe immer das Gefühl, immer wenn der Name fällt, kommt irgendwie jetzt wieder so ein Bullshit-Aussage von denen.
Man zuckt sofort zusammen, ne?
Ja, genau, ja. So. Das ist irgendwie so, Gott.
Das Ding ist, ja, du weißt ja, was kommt. Eigentlich habe ich gedacht, der Witz zündet besser, aber naja. Die haben nicht nur ein relativ nicht so geilen Song heute rausgebracht namens Save Us. Das ist ja der erste Song nach dem Ausstieg von Sänger Alex. Die haben sie ja jetzt neu aufgestellt. Der Drummer, der früher gesungen hat, singt jetzt mehr. Der Bassist, der immer noch Bass spielt, shoutet jetzt mehr. Und irgendein neuer Drummer ist jetzt dabei. Ich habe auf Twitter gelesen, das klingt irgendwie wie Imagine Dragons in Heavy Metal oder so. irgendwie so
ja,
war das.
Ja.
Ja, aber was ich halt noch interessanter fand, es gibt ja eine Band namens AFI, die vor ziemlich genau 21 Jahren eine EP namens All Hallows EP rausgebracht haben. Und auf das Artwork dazu ist quasi so eine Comic-Vogelscheuche, davor ist eine Katze und das ist eigentlich ein ziemlich prägnantes, cooles Cover. Und Trio hatten gepostet am 5. Oktober, also quasi am Geburtstag der Platte, "We've all grown up loving AFI. This year's Halloween drop is a homage to one of our favorite releases by them." Und dann haben die halt ein Longsleeve dazu veröffentlicht, wo quasi dieses Cover von AFI auf dem Rücken zu sehen ist und haben einfach AFI quasi durch Atreo ersetzt. Und
was?
Ja, ja, genau.
Ja, also, genau.
Das ist jetzt quasi so deren Hommage.
Was ein
daran.
Unkreativer Haufen, ey.
Voll. Und das Geile ist halt, also ich muss sagen, so das Shirt an sich finde ich eigentlich ganz cool. Also es ist halt so ein Longsleeve, auf den Ärmeln sind halt diese Vogelscheuchenköpfe. Und eigentlich sieht das ganz geil aus, aber als ich dann den ersten Kommentar gelesen habe, musste ich auch schmunzeln, denn da meinte jemand, ob AFI überhaupt davon wissen und ob die einen Credit dafür kriegen in irgendeiner Form, weil das nämlich noch nicht mal im Online-Shop oder so vermerkt ist, sondern nur jetzt hier bei Facebook. Und Atreo haben sich meines Wissens nach dazu noch gar nicht geäußert und bei AFI, die natürlich, weil es ja ihre Platte ist, am 5. Oktober, der übrigens mein Geburtstag ist, sich auch dazu geäußert hatten, aber halt nur zu
alles
der
Gute.
Platte. Ja, danke. die halt geschrieben haben, yo, hier, 21 Jahre, die Platte, hey, hey. Da haben halt die Leute in die Kommentare da wieder geschrieben, ja, wisst ihr eigentlich von Atreo. AFI haben sich, glaube ich, auch noch nicht dazu geäußert.
Ja, ja.
Ist halt irgendwie noch ein Griff ins Klo, finde ich, wenn das nicht abgesprochen so. War.
Und wisst ihr jetzt, warum ich immer zusammenzucke, wenn ich den Namen Atreo höre? Also selbst, also ich erinnere mich, das Paradebeispiel war damals für mich diese Aussage, ja, wir haben den Metalcore erfunden. Und ich dachte so, ah, kannst du so nicht sagen. Und habt da mal vorher mal gegengecheckt, Fact-Checking oder so, wer vor euch da war und so. Und das ist im Endeffekt wieder so ein Problem, dass die Jungs einfach nicht lesen. Hab ich das Gefühl. Also die haben so eine absolute Affinität gegenüber Buchstaben, habe ich das Gefühl. Und nee.
Das ist in meinem Metier ganz häufig das Problem.
Ja, aber bei dir sind das, da können die nichts für. Bei Atreo ist es fast schon ignorant, was die da abziehen. Also ich finde das eine ganz, ganz komische Nummer, muss ich ganz ehrlich sagen.
Und das war der Atreo-Moment der Woche.
Ja. Da fehlt mir aber der Chorwortwitz auf jeden Fall. Ich ziehe mich mal kurz 5 Minuten zurück und komme dann wieder mit einem Wortwitz.
Du bleibst hier. Ich habe Angst, dass du nie wiederkommst.
Ich wollte gerade sagen, du warst gerade erst lange
weg. Du bleibst für jetzt. Immer in dieser Leitung.
Ist einfach so.
Okay.
So, aber durch diese All Hallows EP, die ja entsprechend halt auch ein Halloween-Theme ist, sind wir ja auch schon beim Thema, weil wir nämlich in dieser Folge ein bisschen über Halloween sprechen wollen, beziehungsweise
Halloween!
Über Horror.
Gruselig.
Ketten.
Totenköpfe und Karies.
Hast du Ketten gesagt?
Ich habe Ketten gesagt, Totenköpfe und Karies. Also ich muss es nochmal wiederholen. Ja, weil, na, ich erkläre das jetzt nicht.
Jungs, habt ihr denn irgendeinen Bezug zu Horrorfilmen?
Ich bin richtiger Schisser.
Echt?
Ich kann das nicht. Also ich bin leidenschaftlicher Zocker und weniger Filme, also mehr Horror, also wäre mein Bezug eher zu Horrorspielen, aber ich kann es nicht. Ich bin ein Nervenwrack für sowas. Man kann mich super leicht erschrecken, wenn ich zu tief in irgendwas drinstecke. Und deswegen bin ich echt nicht empfänglich für diese Art von Medium, also generell für dieses Genre. Ja, so viel sei gesagt.
Wie sieht's bei dir aus, Thilo?
Ich finde so Trash-Horror finde ich halt gut. So Zombiever oder so.
Geil, Alter.
Zombiever, Alter.
Das ist, also, da kann ich auch mal zu lachen, sag ich mal. Ne?
Das ist dein Humor, ne? Oder Sharknado wahrscheinlich.
Nur ich finde, also bei ganz vielen Horrorfilmen finde ich die Grenze so fließend. zu, also zwischen irgendwie ernst gemeint und super trashig. Also ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht ist das Absicht. Viele finde ich einfach richtig schlecht, muss ich sagen.
Ja, es gibt ja auch, also ich bin sehr großer Horror-Fan, muss ich sagen. Und natürlich gibt es aber auch im Horror-Genre eine ganze Menge Quatsch. Diverse B-Movies auch, die kaum Budget haben und dementsprechend halt auch aussehen.
Welchen Horrorfilm sollte ich mir denn auf jeden Fall mal reinziehen?
Und hier kommen wir zu meiner Top 5 Musik-related Horrorfilme.
Horrorfilm der Woche.
Horrorfilme der Woche. Nee, ich habe tatsächlich mal 5 Filme rausgesucht, die, sag ich mal, Metal- und Rock-Fans sich anschauen sollten. In einer beliebigen Reihenfolge sind auch nicht alles meine absoluten Lieblingshorrorfilme, aber passen halt gut zur Kategorie. Zum einen Dawn of the Dead, das Remake allerdings.
Da kenne ich nur Sean.
Auch geil. Aber ich rede halt von Dawn of the Dead unter anderem mit dem Song Down with the Sickness von Disturbed auf dem Soundtrack.
Natürlich.
Ich glaube, viele...
Da muss der Film aber besser sein als der Soundtrack, ey.
Ich hoffe es.
Pass auf, also ich finde den Film wahnsinnig gut. Da lässt sich tatsächlich auch, glaube ich, drüber streiten, aber ich mag den wirklich sehr. Aber ich habe Disturbed damals wirklich wegen diesem Film auch kennengelernt. Der ist relativ spät, also ich glaube sogar, dass mit das Letzte, was im Film passiert, steigt der Song ein. Aber da kommt halt dieses
Natürlich kommt dieses
Fand ich halt geil.
Ey, und dann,
da habe ich das auch zum ersten Mal gehört.
Und dann sagst du, dass du den Film noch magst, wenn du darüber an diese Band gekommen bist. Eieiei.
Ja, das war ja noch die coole Zeit von Disturbed. Danach kam ja die weniger coole und dann die gar nicht mehr so coole Zeit von Disturbed, meiner Meinung nach.
Ah, da habe ich ein paar Phasen übersprungen.
Naja, kommen wir zu Nummer 2. Ein Klassiker, Haus der 1000 Leichen von und mit, nein, nicht mit, sondern nur von Rob Zombie.
Ja, Mann. Ah.
Sein Regiedebüt und er hat auch den kompletten Soundtrack geschrieben. Gibt es in diversen sehr geschnittenen Versionen. Wer kann, sollte aber sich irgendwie die Uncut-Version besorgen. Die macht auf jeden Fall mehr Spaß.
Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe ja eben gesagt, ich bin eigentlich ein Horror, also ich habe Angst vor Horrorfilmen oder Horrorgeschichten und sowas. Aber den habe ich tatsächlich gesehen.
Geil.
Warum auch immer ich den gesehen, der lief irgendwann mal im Fernsehen, also wahrscheinlich eine geschnittene Version und keine Ahnung, irgendwann mal ganz spät abends auf irgendeinem fiesen Privatsender.
Tele 5.
Nee, war schon die besseren scheiß Privatsender, so, ne? Also das, was Mike konsumiert, wenn er kein Internet hat im Endeffekt.
Das ist ja auch kalter Kaffee.
Ganz kurz, hast du jetzt Internet zu Hause?
Ja, sicher, Leute.
Geiler Scheiß, ey.
Oh, das übrigens, mein Trash-TV-Konsum ist auch krass wieder zurückgegangen seitdem.
Ja, komisch, man hätte ja keiner mehr ahnen können, dass das passiert.
Also, ehrlich, das war so spannend mit zu verfolgen. Jedes Mal, wenn wieder ein neues Foto vom Techniker kam und ja, irgendwie hat man einfach, also man hat es dir natürlich voll gegönnt, dass es endlich was wird, aber es war dann auch schon immer witzig, wenn dann 8 Stunden später halt der nächste Teil deiner Story kam mit der Auflösung, dass er es wieder nicht geschafft hat.
Good times, ey. Ja, aber das ist ja zum Glück ist das Problem in meinem Leben gelöst.
Genau, das liegt in der Vergangenheit. Aber wo ich war bei Haus der 1000 Leichen. Ja, aber ich erinnere mich an diesen Film halt, der ist der nicht auch super trashy eigentlich, so von der ganzen Produktion
der ist,
her?
Der ist sehr trashy, also, aber der ist halt auch durch seinen, also Rob Zombie ist natürlich auch ein Typ, der für seinen sehr derben, wie sagt man, ja, für seine derben, brutalen, sehr dreckigen Filme einfach bekannt ist, auch nach Devil's Rejects oder seine Remakes von den Halloween-Teilen. Da gibt's, glaube ich, 2 oder 3, die da
und gemacht Amy und die Wildgänse auch.
Was?
Schon gut.
Was? Also ist halt auch Haus der 1000 Leichen auf jeden Fall alles andere als ein Mainstream-Popcorn-Horrorfilm.
Okay, also es ist weniger gruselig, sondern eher lächerlich, aber irgendwie schon gory.
Ja, es ist auf jeden Fall gory, gruselig, würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen.
Okay.
Okay, Nummer 3, einer meiner Lieblingsfilme tatsächlich, Die Killerhand.
Oh ja, der ist
kennt ihr den?
Der ist richtig geil.
Nee, ich finde den Namen einfach nur absolut bescheuert.
Nee, der ist richtig, richtig gut. Den habe ich voll oft geguckt.
Ja. Mega geil. Ja. Ich glaube, das pass auf. Der ist von, ich glaube, von 99 mit Devin Savard, der auch bei Final Destination gespielt hat. Ja. Und Seth Green, wo ich dachte, dass man den aus mehr Filmen kennt, aber man kennt das Gesicht auf jeden Fall. Allerdings hat er eine ganze Menge Animationskram zuletzt gemacht. Naja, aber
Seth Green ist doch der Sohn von Dr. Evil aus den Powers, oder?
Ja.
Ja.
Ja. Ich glaub schon.
Ja.
Ja. Junior.
Guckt der. Ja, genau. Krass. Ja.
Ne, Horror, nee, aber aus den Powers, Junge. Aber da kann ich. Da bin ich dabei, Junge. Da hab ich meinen Mojo, Junge. Da kannst du für.
Killerhand kann man sich vorstellen, wie so ein bisschen American Pie auf Gras mit Scream gemischt.
So hast du den geguckt.
Nein, aber so könnte man ihn beschreiben.
Heißt, mit einem Apfelkuchen am Schritt, einem Joy in dem Mund
und einem Küchenmesser. Und also,
so hat Mike den geguckt. Stellt euch das mal vor. Genau.
Oh, du machst mich fertig, Alter.
Ich merke schon, die Zeit ohne mich hat euch nicht so gut getan, ne?
Ja, Mike ist einfach nur müde.
Ganz im Gegenteil. Die Killerhand. Nicht nur ein großartiger Soundtrack, unter anderem auch mit Rob Zombie, aber auch mit Zebrahead, mit Rancid, mit Sublime und mit Static X, die man sich an der Stelle merken sollte, weil die jetzt noch ein paar Mal auftauchen werden. Und einem Gastauftritt von The Offspring.
Mhm.
Und sogar Tom DeLonge. Das wusste ich aber auch.
Ehrlich?
Das hab ich
nicht geguckt, ey.
Der spielt wohl so ein Drive-Thru-Mitarbeiter und trägt da irgendwie einen Hut oder so. Keine Ahnung.
Krass. Hab ich auch nachgelesen. Okay.
Dann Lords of Chaos. Die Geschichte zur Norwegian Black Metal Band Mayhem.
Ja, den wollte ich unbedingt noch gucken.
Der ist echt krass. Also ich würde es jetzt nicht unbedingt klassisch Horror nennen, aber ist auf jeden Fall schon mal etwas derber. Und ein großes Highlight, also klar, die Geschichte von Mayhem ist natürlich von sich aus natürlich Metal-related für uns. Aber ein toller Gastauftritt von Wilson Gonzalez soll an dieser Stelle
ach ja, ich angemerkt muss, sorry. Sein. Ich finde, wir sollten ihn wirklich mal in den Podcast einladen.
Voll. Hätte
mal
erwähnt. Hätte ich richtig Bock drauf,
Thema, weil jetzt haben wir Thema, müssen wir eigentlich mal einladen.
Lass das mal machen.
Ja, genau. Aber Lords of Chaos, kurz da eingestiegen, finde ich, ist ein krasser Film. Also ich weiß, dass ich gelesen hatte, der Regisseur hat schon versucht, das sehr wahrheitsgetreu darzustellen.
Mhm.
Also weil er wollte halt so real wie möglich daran sein, damit er die Geschichte auch erzählt, dass es halt, es ist, ja, dann ist einfach dieser Horror, der dahinter steckt, dieser, weil es so surreal ist, ne? Und es gab aber natürlich auch viele Stimmen, die gesagt haben damals, ja, es ist halt auch ein bisschen Hollywood immer noch mit drinne und oder vielmehr Filmemacherei, da sollte man aufpassen. Ich finde es aber für einen Einstieg, wenn man sich mit dieser Kultur beschäftigen möchte, dieser Black-Metal-Kultur, was dahinter steckt, was das für Phasen durchgemacht hat, finde ich, ist ein guter Startpunkt im Endeffekt. Weil man wird schon an Themen rangelassen, die da allumschwirrend sind in diesem ganzen Kulturkreis, Subkulturkreis. Aber es wird einem jetzt vielleicht nicht ungefiltert einfach gegeben, ne? Weil dieses Ungefilterte könnte vielleicht auch falsch rüberkommen im Endeffekt. Und das ist bei dem Film jetzt nicht so krass, denke ich.
Ja, also ich kann leider nicht beurteilen, wie inwieweit da Sachen weggelassen oder hinzugedichtet wurden oder so. Da kenne ich mich leider doch zu wenig mit der eigentlichen Geschichte hinter Mayhem aus. Also ich habe vieles daraufhin tatsächlich nachgelesen, weil ich das doch interessant fand. Aber ich fand den Film an sich halt auch sehr ansprechend, muss ich sagen. Also ich glaube, echte True Black Metal Fans, die ja natürlich auch nochmal ein Volk für sich sind, die werden den höchstwahrscheinlich wieder aus diversen Gründen zerreißen können. Ich fand ihn sehr unterhaltsam.
Ich denke, das ist, was man auf jeden Fall sagen kann, er nimmt das Genre nicht ins Lächerliche, finde ich. Das
auf keinen Fall.
Eine Sache, die ich ganz wichtig finde bei solchen Filmen, wenn man sowas darstellt, man darf die Oberkultur Metal nicht irgendwie ins Lächerliche ziehen, weil dann wirkt es abschreckend oder zumindest für die Leute, die da drin leben, abschreckend und ich finde es auch albern dann im Endeffekt. Ich denke, das war ein sehr erwachsener und ehrlicher Approach an das Ganze. Sagen wir es mal so.
Ja.
Es wurde ernst genommen, es wurde auch dargestellt und das fand ich halt wunderbar.
Ja. Wilson Gonzalez gibt sich auch redlich Mühe, das nicht ins Lächerliche zu ziehen.
Ja, je nach die wilden Kerle, ne? Ich weiß nicht. Irgendwie muss man ja wieder die Kurve kriegen.
Ja, auf jeden Fall. Kennt ihr den Film Green Room?
Ja.
Nee.
Warte, hier, Punkband spielt in so einem rechte Szene-Schuppen, ne? Der?
Genau, mit Patrick Stewart.
Der ist noch ziemlich neu, glaube ich, oder?
Der ist relativ neu, der ist, glaube ich, von 2017 oder 16.
Mm-hmm.
Ja, im Grunde ist das die Story. Also eine Punkband spielt in einer Nazi-Kneipe und die Nazis finden das nicht so witzig, dass die auf einmal die Dead Kennedys mit Nazi-Punks Fuck Off covern. Und diese Nazis sind ein bisschen gewalttätig und dann geht's halt ein bisschen ab. Und der Film ist halt, also man denkt sich jetzt, okay, die Story ist relativ flach, aber er ist halt schon nicht nur relativ brutal, sondern auch sehr bedrückend und ja, krass. Also ich fand ihn ziemlich gut, hat auch insgesamt sehr gute Kritiken bekommen.
Ja, ich fand ihn auch echt gut.
Okay.
Ja.
Ist total an mir vorbeigegangen tatsächlich, aber klingt, ich würde mir das fast schon geben.
Ja, auf jeden Fall. Also lohnt sich. Auch ein insgesamt cooler Soundtrack mit Slayer, mit Bad Brains, mit Napalm Death. Also da weißt du schon, in welcher Ecke du dich da befindest.
Also toppt auf jeden Fall unsere schlechten Backstage-Erfahrungen.
Würde ich sagen.
Ja,
ja, auf jeden Fall. Und ich hab noch einen Bonusfilm für euch. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Horrorfilm, aber wo wir jetzt gerade schon mal bei Music-related Filmen sind. Kennt ihr Heavy Trip?
Nee.
Und da sind wir beim Lächerlichen. Ich habe gewusst, dass das irgendwann noch kommt, als ich bei Lords of Chaos ausgesprochen habe. Ich finde es schön, dass es nicht ins Lächerliche gezogen wird. Und du kommst mit Heavy Trip um die Ecke und das ist halt quasi eine absolute Parodie auf alles, was irgendwie Metal ist.
Okay. Aber geil. Aber das ist wirklich witzig.
Ja, vielleicht muss man das mit einem zwinkernden Auge betrachten. Ich tue mich immer schwer mit sowas.
Echt? Also ich fand den super witzig.
Also ich weiß nicht. Nicht jeder muss Metal mögen, das gebe ich ja zu offen. Jeder hat seinen eigenen Geschmack. Aber man muss sich nicht lustig machen über sowas. Ich finde auch
blöd, dass ich über Hip-Hop okay. Du hast dich da persönlich angegriffen von gefühlt?
Ja, schon.
Okay.
Also die Story ist im Grunde ein Typ namens Turo, glaube ich. Mitte 20. Will eine Band gründen, also das Ganze spielt in Skandinavien, in Finnland und die gründen eine Band und wollen halt auf dem geilsten Metal-Festival in Norwegen auftreten und die sind halt so ein bisschen in der Findungsphase und wissen nicht so ganz, wie sie denn jetzt oder welche Mucke sie wirklich machen wollen oder wie sie jetzt einen Song schreiben und da gibt's halt so eine Szene, wo Turo, der halt natürlich auch irgendwie so eine Art Redneck oder so ein Jäger Typ auf jeden Fall ist. Jedenfalls in dieser Szene zerhackt der Reh oder so in so einer Zerhackmaschine. Keine Ahnung, wie man das nennt.
Fleischwolf.
Und der Sound, der dabei rauskommt, hat so einen komischen Rhythmus und ist dann wiederum das Vorbild für den ersten Deathcore-Song, den die schreiben. Und so geht das weiter.
Okay.
Ich schüttel gerade mit dem Kopf, weil es ist einfach. Nee.
Okay. Nein. Okay.
Okay.
Ich werde ihn mir angucken und immer, wenn ich was lustig finde, Lynn anrufen.
Vor allem anrufen.
Ey, Lynn, ich bin gerade hier bei Heavy Trip. Ey, weißt du, was gerade passiert ist? Ja, und das und das und das und das und das. Finde ich super lustig. Übrigens. Finde ich super lustig.
Ah. Okay, Tilo. Ja, Lynn, musst du mit dem Augenzwinkern gucken.
Ja, ja, genau. Vielleicht bin ich da auch einfach zu empfindlich. Das ist natürlich.
Nein, alles gut.
Aber wo wir jetzt bei dem Thema Horrorfilme und Metal-Musik sind, da kommen wir eigentlich an einer Band nicht vorbei und die nennt sich Ice Nine Kills. Die haben nämlich vor 2 Jahren ein Album rausgebracht, auch vor ziemlich genau 2 Jahren, nämlich am 5. Oktober 2018, das auf den Namen The Silver Scream trägt.
Hört,
danke, Herr Lehrer. Und das Großartige an diesem insgesamt wirklich sehr, sehr guten Album ist, dass die halt jeden Song mit einer Grundstory versehen haben, der auf einem Horrorfilm basiert. Also man hat Saw, man hat The Crow, man hat A Nightmare on Elm Street, Freitag der 13., Halloween, Texas Chainsaw Massacre and so on. Und haben dazu jeweils auch noch ein grandioses Musikvideo gemacht. Also ich glaube insgesamt 8 Musikvideos. Und das hat die Jungs ganz schön nach vorne gepusht. Ich glaube, ihr beide kennt das Album auch, oder?
Ja, ja. Ich glaube auch, es gab selten eine Platte, über die sich so fast jeder im Team irgendwie mal im Chat geäußert hat, ne? Also die wurde ja schon echt, also es ist ja selten, dass eine Platte so kollektiv abgefeiert wird, finde ich, bei uns intern. Deswegen ist die, ich habe mich persönlich gar nicht so viel damit auseinandergesetzt. Ich habe die so ein paar Mal gehört und fand die auch cool. Aber da waren einige, die wirklich richtig abgefeiert haben, ne?
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist, also ich fand Ice Nine Kills vorher auch schon ziemlich nice. Ich höre die im Endeffekt seit deren Album The Predator Becomes the Prey, The Predator Becomes the Prey, so. Was ja auch schon, ich sag jetzt mal, die hatten halt zu dem Album so die typischen Metalcore 2010er Songnamen, ja, so Sachen wie Let's Bury the Hatchet in Your Head oder The Fastest Way to a Girl's Heart is Through a Ribcage. Also der Horror, die Horrorgeschichte oder die Horroreinflüsse sind schon damals da gewesen im Endeffekt in irgendeiner Form. Und das Nachfolgealbum war ja Every Trick in the Book, was ja das Prinzip von The Silver Scream auch auffasst. Also sie haben quasi ein Album geschrieben, das verschiedene bekannte Horror- und Literaturstücke, Horror-Literaturstücke halt quasi besingt oder betitelt halt, ne? Also so Sachen wie The Nature of the Beast, Mr. Jekyll and Hyde, also Jekyll and Hyde und sowas und The People in the Attic und sowas, Das Leben der Anderen. Also es sind schon viele Sachen dabei, die halt schon auch in der Richtung in Horror, aber in der Literatur halt drin waren. Und ich fand, eigentlich war das der nächste logische Schritt zu sagen, wir gehen jetzt auf Horrorfilme, ne? Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch die Referenzen, die in den Songs drin sind, dann zu den Songs. Also alleine The American Nightmare finde ich halt super geil. Also es ist wirklich einer der besten Opener auf einem Album einfach, weil der schon so ballert, weil der so geile Parts drin hat, die einfach ich kann das schwer in Worte fassen, weil es einfach wirklich, wirklich gut durchdachtes Konzept ist, was dahinter steckt.
Das auf jeden Fall, ja.
Ja, was sie da durchgezogen haben.
Live auch wirklich eine Macht. Also ich habe die in Köln in der Essigfabrik, glaube ich, sehen können. Ich glaube, letztes Jahr war das. Und das war echt sehr stark. Also ich bin bei Ice Nine Kills hier, ich bin ein bisschen skeptisch gewesen. Ich habe die vor dem Album eigentlich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich kannte den Namen, habe die aber nie gehört. Und ich muss auch gestehen an dieser Stelle, alles, was so relativ moderner Metalcore ist, da stecke ich normalerweise nicht drin. Also das meide ich oft, weil ich
aus Angst.
Nicht, ja, aus Angst, aber ich mag halt eigentlich nicht so dieses krass überproduzierte Einheitsbrei, cleaner Gesang im Refrain und Breakdowns und so. Finde ich langweilig so. Und daraufhin, dass das Album halt so gehypt wurde, habe ich da echt mal reingehört und hatte da aber auch noch nicht wirklich auf dem Schirm, dass das halt alles mit Horrorfilmen zu tun hat, was mich ja eigentlich auch getriggert hätte müssen. Und beim ersten Hören war ich sofort drin. Also ich fand das so geil, wie die auch mit diesen ganzen mit diesen Einspielern auch, ne, diese Atmosphäre aufbauen.
Genau.
Sei es jetzt bei The American Nightmare oder bei, keine Ahnung, A Grave Mistake oder das Ende, It Is The End, also zu Stephen King's S, der ja auch passend dazu zu der Zeit in der Neuauflage auch noch rauskam, wo die halt so eine geile Clownströte einfach einspielen. Und das ist so geil und das ist auch so kreativ einfach, mal was anderes, was halt einfach das Genre auch mal wieder auf links gedreht hat.
Genau, genau, ja.
Und vor allen Dingen halt auch live wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Also die haben wirklich 3 oder 4 Mikros auf der Bühne, die auch wirklich konstant im Wechsel bespielt werden quasi. Mhm. Und das ist schon nicht ohne. Also das ballert schon ziemlich.
Ja.
Ja, ich finde, was du auch sagtest mit diesen, diese Atmosphären-Dinger, ne, diese Atmosphäre, die aufbauen. Bei Thank God It's Friday, das ja quasi, wie heißt der? Mike, helf mir auf die Sprünge, du bist der Horror-Fan. Jason
Voorhees.
Wie heißt der Song? Hello, heißt der?
Der Film heißt Friday the 13th und der Song heißt Thank God It's Friday.
Genau, Friday the 13th, dankeschön, den meinte ich. Da gibt es ja auch Tonnen von Neuauflagen und Änderungen, aber ich fand das halt cool, die haben halt dieses, ne, diese Story, das sind dann irgendwie so ein Camp, also was, wer ist Jason so? Ja, der ist da mal an diesem Camp als Kind gewesen und ist gestorben, weil er ertrunken ist und weil die dann, ne, und dann hat er seine Mutter vermisst und seine Mutter hat ihn wiedergeholt, keine Ahnung, aber es ist halt wirklich gut, weil die diese Einsprecher von dieser älteren Dame haben, der fängt an mit diesem Lagerfeuer, wo sie da sitzen quasi und dann den Chorus spielen an der Akustikgitarre, so, ne, es ist einfach, ey, Wahnsinn. Also ich finde, das ist, was du schon sagst, beim Metalcore echt ein neuer Standard gewesen, so damals. Weil auch kein Album bis jetzt mich so oft wieder zurückgeholt hatte, wie das tatsächlich.
Interessanterweise auch haben die ein paar sehr coole Features auf der Platte. Ich glaube, der Thilo wird sich freuen, denn der Sänger von Finch ist zum Beispiel bei The Jig Is Up dabei.
Ah.
Das hatte ich irgendwie auch gar nicht so richtig im Sinn, aber als ich das nochmal nachgelesen habe, habe ich aufgehorcht an der Stelle.
Ja, danke, dass du mir das verrätst. Nein, ich habe ja ja, Finch ist halt auch so ein absoluter Klassiker, ne?
Ach Gott, Thilo.
Ey, sorry.
Jetzt willst du mir austreiben.
Ich hab euch das doch vor ein paar Wochen auch geschrieben, dass What It Is to Burn? Oder ja. Ist für mich einer der besten Rocksongs, die jemals geschrieben wurden. So. Mhm. Finde den mega, geil, mega geil.
Ja. Und Matt Heafy übrigens, über den haben wir jetzt ja auch vorhin schon gesprochen, der ist auf dem Final Cut, also es gibt einen Final Cut von der Platte, sind ein paar Bonustracks drauf, da gibt's eine Akustikvariante von Stabbing in the Dark, da spielt der mit.
Hm. Der ist aber auch so, das ist so ein Typ, der ist so überall irgendwie, ne?
Super krass.
Auch so ein Travis Barker-Syndrom irgendwie.
Das, man könnte ihn fast als Travis Barker in der Metal-Szene sehen, ja. Doch, weil er echt überall ist tatsächlich.
Also den Namen liest man ja auch ständig, ne?
Ja, klar. Ist auch ein Top-Musiker. Also es tut mir leid, der ist quasi gottgegebener Gitarrist, Musiker, der weiß genau, was er tut, der weiß genau, wie er sich vermarktet, der weiß genau, wie er Songs schreibt. Und ey, ganz ehrlich, ich gönne dem jeden Erfolg, was er hat, weil er hat da, man merkt, dass der sehr viel Arbeit da reinsteckt in die ganze Sache. Ja, so bleibst du halt im Gespräch, Thilo.
Ich jetzt, oder was?
Nee, Matt Heafy, aber das war jetzt ein Beispiel. Also ich meine, du könntest auch mal ein Feature mit den Ice and Kills machen vielleicht.
Könnte ich, ja.
Ja, ja. Ruf doch mal an, frag mal nach.
Ich rufe da heute noch an, ja.
Ja, genau.
Ja, und dann kannst du auch direkt mal fragen, ob du das Live-Album hören darfst, denn das kommt nämlich am 30. Oktober raus. Ich durfte schon reinhören, ich finde das sehr stark. Das trägt den Titel I Heard They Kill Live, super geiles hier, Wortwitz, Dings.
Klassikor.
Sind denn auch Chorwürmer drauf?
Ja. Da sind ein paar Ohrwürmer drauf. Chorwürmer drauf.
Chorwürmer
drauf. Nee, das Geile an dieser Live-Platte ist, die haben die, wann haben die das aufgenommen? Ich glaube auch letztes Jahr in, jetzt kommt's, im Worcester Palladium oder Worcester Palladium. Wie nennt man das? Wie nennt man die Worcester-Soße?
Worcester-Soße.
Okay, auf jeden Fall in dem dazugehörigen Palladium, was wiederum deren Hometown ist. Da haben die das aufgenommen vor 3000 Leuten und da gibt's eine schöne Geschichte zu, denn die haben, oder die Band gibt's ja seit 2001 oder 2, also auch schon relativ lange. Und die haben ihre erste inoffizielle Show da gespielt bei so einem Battle of the Bands. Und haben das aber halt nicht gewonnen und dann waren die halt natürlich auch so ein bisschen so Faust in der Tasche und bisschen angestachelt. Und zuvor hatte der Sänger Spencer, heißt er, glaube ich, hatte irgendwie auch eine Show gesehen von Goldfinger und hatte da halt auch den Entschluss gefasst, dass er definitiv sein Leben damit verbringen möchte, halt Songs zu schreiben und so weiter. Der Klassiker, ne? Und jedenfalls haben die 18 Jahre später, haben die halt genau da wiederum dann dieses Album aufgenommen. Und ja, das kommt halt am 30. Oktober, also einen Tag vor Halloween raus und es lohnt sich wirklich. Es sind 19 Songs drauf, eine ganze Menge natürlich von The Silver Scream und ja, ey, auf jeden Fall reinhören.
Ja.
Schallplatte und alles kommt dazu raus und da sind wir nämlich gerade auch noch beim Thema, was ich bei Ice Nine Kills übrigens auch sehr, sehr geil finde, Merchandising. es gibt ja eine ganze Menge Quatsch, was man sich von Bands kaufen kann, ne?
Zum Beispiel ein Rip-Off von einem AFI-EP-Cover von so einer komischen Metalcore-Band. Das Metalcore.
Wie, wo wir da gerade bei sind, wie steht ihr zu Tassen? Also zu Tassen als Merch?
Finde ich ja ganz geil eigentlich, ne?
Ich muss ja irgendwie meinen Kollegen zeigen, dass ich ein harter Kerl bin.
Nee, aber es gibt ja zum Beispiel, ist das hier von Positive Records, die gegen Rassismus und so Tasse?
Ja, ja.
Ja, die finde ich super cool. Also sowas finde ich stark. Aber ich würde jetzt, weiß ich nicht, also ich denke dann sofort an diese AC/DC-Tassen so. Und das finde ich irgendwie unangenehm. Ich weiß auch nicht. Ich weiß
magst
nicht.
Magst du, weil du AC/DC nicht magst, sondern weil du die Leute, die AC/DC hören, nicht magst?
Weiß ich nicht.
Vorsicht.
Ey, was ist denn da?
Falle?
Keine Ahnung. So, dann montags trinke ich mir aus meiner Korntasse oder was. Also, und dienstags aus meiner Linkin Park-Tasse. Ich weiß nicht, ey.
Oh. Also ich hab hier zu Hause eine wirklich schöne Guns N' Roses Tasse, Pito. Die bringe ich dir gerne mal vorbei.
Ja, ich schmeiß dir dann auch hin.
Ich sammle Snoopy-Tassen.
Das ist was ich unterstützen kann, siehst du?
Ja.
Siehst du?
Ja, manchmal sind Informationen auch wie Puzzleteile, Mike.
Wusstest du, dass du ein Ice Nine Kills Puzzle erwerben kannst?
Ehrlich?
Ja.
Boah, Junge, die Brücke.
Krass, oder?
Wie wär's denn mit so ganz kleinen Puzzeln, die dann als Untersetzer für die Tassen fungieren?
Alter.
Ah, ich muss mehr Merch machen. Wann machen wir Merch? Haben wir schon eine Kerngeschäft-Tasse?
Haben wir noch nicht.
Gut.
Warum haben wir das eigentlich noch nicht?
Ich will Kugelschreiber.
Du bist unser Merch-Mann, frag mich nicht.
Mhm. Stimmt, ich bin unsere Merch-Maus.
Du bist die Merch-Maus. Mike, die Merch-Maus.
Die Merch, genau.
Bei Wünschen für Merch, Tassen oder ähnliches, einfach eine Nachricht an die Merch-Maus Mike.
Ja, oder an mich, wenn er wieder zu viele bekommt.
Ach so, verstehe. Aber warte, das müssen wir auch, schwierig jetzt.
Willst du jetzt ein Adjektiv für mich finden, ja? Hm. Oder eine Beschreibung, ja, okay.
Wir sind ja bei Bauer sucht Frau oder was?
Bitte nicht.
Ja, der listige Lin. Aus Luxemburg.
Natürlich.
Der Listige.
Ich bin sowas von listig.
Ja.
Der tollpatschige Tilo aus Tansania.
Ja.
Nehme ich. Können wir davon jeweils Tassen machen so?
Ja.
So jeder eine Tasse quasi?
Ja.
Ja. Ja, gut, dann ist es beschlossen. Haben alle mitgehört. Wir haben Zeugen quasi.
Oh, und ich will eine Brotdose. Auf jeden Fall.
Geil.
Aber Brotdose wäre aber ziemlich hart. Ice Nine Kills Brotdosen, Mike?
Nachdem ich so richtig holprig in dieses Merch-Thema reingestolpert bin, ne? Und ihr mich jetzt so fies unterbrochen habt.
Heute Merch-Folge, neues Thema.
Nein, haben die nicht. Hm. Also glaube ich nicht, weiß ich nicht. Aber.
Aber das wäre classy gewesen, so, voll, ne? So Amerika.
Die haben aber einen Flachmann und für $20 Geschenkpapier.
Echt?
Ja.
Was?
Richtig übel.
Nee, da passe ich, glaube ich. Dann nehme ich lieber die Tasse.
Ich muss aber auch wirklich sagen, dass so wie Ice Nine Kills das wirklich aufbauen und mit diesem
Geschenkpapier, ganzen Geschenkpapier, Mann.
Das hat mich jetzt so lange beschäftigt, Tilo.
Das macht mich irgendwie betroffen, ey.
Für $20.
Ich wollte gerade eine Lanze brechen für diese Band. Du holst mich wieder zurück auf den Boden der Tatsachen.
Hm.
Brich die Lanze, Mike, los.
Hier, let's go. Nee, ich finde, Ice Nine Kills ist so eine Band, da merkst du einfach, dass die oder die Leute drumherum, wie auch immer, ist mir auch egal, dass sie sich wirklich Gedanken machen, was sie wie machen. Nicht nur diese Geschichte, dass sie einfach mal irgendwie 8 Musikvideos oder so rausbringen. Sehr hochwertig und in Überlänge, also teilweise 12 Minuten mit Vorgeschichte.
Ja, mit einer Story und sowas.
Ja,
ne?
Genau. Und das kannst du, glaube ich, sogar auf DVD kaufen als ganzen Film oder so.
Mhm.
Zusammen mit dem Album und das dann wiederum in einem Videotape-Schieber, weißt du? Voll geil. Stehe ich total drauf. Die haben aber halt auch richtig geile Shirts. Also die haben in diesem Online-Shop, es lohnt sich definitiv, da mal reinzuklicken, weil die nämlich als Cursor auch so ein Messer haben.
Vielleicht sollten die mal einen Kreativitätsworkshop für Atrio machen oder so.
Voll geil.
Aber so einen anderen Cursor ist halt auch so Webdesign 99, ne?
Ja, aber das ist doch geil, das ist doch richtig.
Ja, irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht, so, weißt du?
Ich bin, weil ich ja die Merch-Maus bin, ich bin ja ein Riesenfan von Merchandising, wenn es gut gemacht ist. Und ich finde, dass Ice Nine Kills wirklich eine ganze Menge sehr cooler Motive auch haben. Und ich hatte jetzt auch kürzlich ein Shirt bestellt und die Qualität ist eigentlich auch wirklich annehmbar. Die haben sehr gesalzene Preise in ihrem offiziellen eigenen Online-Shop. Also da ist ein Shirt, das ist jetzt dieses mit dem Artwork von der Live-Platte, das kostet einfach mal 39 Euro oder 39 Dollar. Finde ich schon übel. Boah. Also ich weiß, als jemand, der schon mal im Textil-Business war, wie so die Kosten oder die Selbstkosten dazu sind. Das steht jetzt natürlich nicht unbedingt im Verhältnis, auch wenn das ein mehrfarbiger Druck und so ist. Mhm. Aber, großes Aber an der Stelle, die Bands verdienen halt aktuell eh nicht so viel. Deswegen würde ich sagen, ist es an der Stelle, wenn es wirklich auch geil umgesetzt ist, finde ich das vertretbar. Und ich gehöre dann auch gerne zu diesem Club der Menschen, die so eine Band sehr gerne unterstützt und das Merchandising kauft, wenn es halt auch gut gemacht ist und die Preise dementsprechend dann halt auch ein Ticken höher sind.
Ja, bin ich auch voll auf deiner Seite im Endeffekt. Ich denke, wenn man überlegt, ich habe so einen Trend, den ich beobachte, zumindest beim Merchandising aktuell, dass halt viele Bands versuchen, ihr Merchandising so ein bisschen in eine Marke zu verwandeln.
Ja.
Wisst ihr, was ich meine? Und ja. Da bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten, weil ich eigentlich denke, nee, ihr seid, also ich bin sowieso ein bisschen zwiegespalten bei einigen teuren Modelabels oder so Pop-Up-Labels, die sich halt irgendwie mit limitierten Drops dann irgendwie voll hypen wollen und sagen, ey, wir sind voll edel und so, wo du dann irgendwie ein Shirt für 50 Euro kaufen kannst. Und das versuchen ja dann einige Metal-Bands oder auch generell Künstler auch so dann aufsehen zu lassen. Da finde ich den Ansatz von Ice Nine Kills eigentlich cooler, weil du, also die machen dir nichts vor. So, wir sind jetzt irgendwie edler, als wir sind, ja. Ich denke, der Kontext von Corona macht es auf jeden Fall vertretbar und ja, lieber eine Band, die sagt, ey, das ist unser Merch, das ist wirklich Band-Sache, das sind wir, das ist unser Logo, das sind, ne, du zeigst damit, dass du Fan von uns bist. Finde ich besser, als zu sagen, ey, hier kommt Premium-Scheiß von deiner Lieblingsband, gönn dir die neue Modemarke, so, weißt du, mit so gefakten Schildchen hinten im Nacken und, ach, keine Ahnung.
Also, wobei ich das tatsächlich geil finde. Also, ich finde, ja, also, ich kann dir halt sehr schnell anhand des T-Shirt-Rollings und halt auch anhand der Farbe, die da benutzt wird, sagen, was das für ein Mist einfach ist. So. Mhm. Und wenn sich da eine Band und vor allen Dingen halt auch im etwas lokaleren Bereich wirklich die Mühe macht und sagt, hey, wir überlegen uns jetzt einfach nicht nur, wo wir uns für 5 Dollar irgendwo ein Design einkaufen und ballern das dann halt mit 2 Farben auf ein T-Shirt und hoffen, dass wir ganz viel Geld damit verdienen, sondern das darf man ja auch ruhig machen, aber sondern überlegen es halt vielleicht noch, ob wir irgendwo so ein Schildchen dran nähen oder ob wir halt hinten irgendwie was reinmachen oder ob wir noch so einen Hangtag dazu machen oder so. Finde ich geil, weil das hat halt mehr diesen DIY-Aspekt halt auch und das, was ein Künstler eigentlich auch ausmacht. Und das ist jetzt nicht so dieses von der Stange billig auf so fiesen Fruit of the Loom T-Shirts gedruckt. ja, wisst ihr, was ich meine? Also,
ja. Gilgen und so, ne?
Ja, wobei die auch noch bessere Shirts haben als diese Softstyle-Dinger, die es halt vor allen Dingen im Stoner-Rock-Bereich gibt. Finde ich furchtbar. Ich kaufe keine Stoner-Rock-T-Shirts mehr, wenn die auf Gilden-Softstyle-T-Shirts gemacht wurden.
Okay.
So viel dazu.
Ihr habt das zuerst gehört. Zeugen. Wir überprüfen das, Mike.
Ach, Leute. Habt ihr das mit Why She Sleeps mitbekommen?
Erstmal Applaus für diese Überleitung.
ja.
Was denn genau?
oh, darf ich? Herr Lehrer, darf ich?
Freigegeben.
Ja, okay. Ja, While She Sleeps. Die haben auf ihren Socials, Mike, da sind wir wieder bei den schwarzen schwarzen Bildern.
Oh yeah.
Haben auf ihren Socials eine Pressekonferenz angekündigt vor ein paar Tagen. Und alle so, großes Raunen durch die Fangemeinschaft gegangen. Oh, Pressekonferenz, haben lang nichts mehr von denen gehört. Und letztes Album lief nicht so gut. Und dann gab es da so Sachen mit dem Sänger. Und wir wissen nicht. Und alle haben dann schon gemutmaßt, okay, die lösen sich auf. Hm. Das war so der Tonus, das Gerücht, was umhergegangen ist quasi. Im Endeffekt ging es aber weniger darum, sich aufzulösen, sondern vielmehr weiterzumachen und ein neues Album zu starten. The Sleep Society. Mhm. Genau. Das ist das nächste Album von denen. Und der Clou an der Sache ist, sie wollen es halt wirklich nicht über ein Label finanzieren, sondern sie wollen es selber finanzieren. Mhm. Und bei dieser Pressekonferenz hieß dann, okay, wir machen das jetzt so folgendermaßen, wir haben einen Patreon-Account gegründet. Ihr beide wisst, was Patreon ist. Habt ihr schon mal Berührungspunkte mit gehabt?
Ich nicht.
Nicht aktiv. Ich weiß, was da passiert, aber ich habe selber noch kein Patreon irgendwie abonniert.
Okay, dann ganz kurz nur. Patreon ist im Endeffekt eine Seite, auf der Kulturschaffende oder Künstler, keine Ahnung wer, sich quasi präsentieren kann und kann den Leute bitten oder User bitten, dass sie unterstützen in so einem Abo-Modell. Mhm. Also du bezahlst pro Monat einen festgelegten Preis, der wird einfach abgebucht und du unterstützt damit die Leute, die du gut findest.
Ach geil, so richtig so Patenschaften dann quasi.
Ja, man kann das so Patenschaften nennen, genau. Mhm. Im Gegenzug, also es gibt keinen festen Warenaustausch, aber die Künstler sagen dann, okay, wir machen exklusive Inhalte für Patreon nur, ne? Also nur für User, die auch bezahlen. Oder staffeln das auch schon mal ganz gerne. Also du hast dann irgendwie 3-4 Bezahlstufen von Preisen und jede Stufe hat irgendwie so seine Quirks, wo du sagst, oh, du kriegst dann noch das und das dazu oder du hast dann das und das. Manchmal sind es zum Beispiel Zugänge zu Discord, also zu so Communities, wo du mich mit anderen Fans austauschen kannst.
Oder eine Tasse.
Oder eine Tasse vielleicht sogar, ja. Eine Tasse kriegst du ja auch.
Mega.
Mega, super geil. Bei While She Sleeps ist es so, die haben gesagt, okay, wir machen das auch. Also die haben ein 3-Stufen-Abonnement quasi angepriesen. Und du kriegst halt pro Stufe kriegst du halt Zugriff auf Q&A-Runden, auf Livestreams und Aufnahmen aus der hinter den Kulissen bei dieser Albumproduktion. Kriegst Rabatte für den Merch-Store, kriegst Playthrough-Videos von den einzelnen Mitgliedern. Halt ganz viel Behind-the-Scenes und Goodies, die du halt dann irgendwie, ne, die dir einfach als Unterstützer quasi gegeben werden. Und sie wollen halt über den Zeitraum, wo sie dieses Album halt aufnehmen, ich weiß gar nicht, wie lange sie das jetzt vorhaben, wollen die halt dieses Patreon halt haben. Also, dass du sagen kannst, okay, die nehmen jetzt ein Jahr auf und dann kannst du da ein Jahr lang sagen jetzt, okay, jetzt fangen wir an, dann können alle anfangen zu spenden und jeden Monat gehen dann, ich sag jetzt mal pro Kopf 5 € ab und das damit finanzieren die dann quasi, dass sie dann da sind und arbeiten und das Album schreiben und sowas. Und die Begründung dafür, dass sie es so machen, ich meine, While She Sleeps hatten ja immer schon mal so einen DIY-Gedanken und immer so ein bisschen, wir machen das alles auf unsere Kappe und selber, war im Endeffekt, dass sie jetzt durch die Corona-Zeit natürlich wesentliche Einbrüche in ihren Einnahmen haben durch keine Shows und keinen Merch wirklich verkaufen können, so an den Mann. Und dann gesagt, okay, wir wollen halt die Verbindung Fans zu Band irgendwie in dieser Zeit wieder stärken und so ein bisschen näher aneinander rücken. Und deshalb versuchen sie halt jetzt mit diesem Patreon. Also die Fans sollen für das, was sie bezahlen, halt auch was bekommen. Ne? Beziehungsweise sogar mehr, als sie bezahlen, also mehr bekommen, als sie eigentlich zahlen. Das war so deren Aussage, O-Ton aus der Pressekonferenz. Ne? Too good to be real experience, wenn sie halt da die Leute unterstützen. Ja, und haben auch einen neuen Song mit rausgehauen. Ich habe den leider nicht gerade im Kopf, wie der hieß.
Genauso wie die Platte.
Sleep Society, okay.
Sleep Society, okay, danke, dass ihr mir da aushelft. Haben den auch direkt rausgehauen mit Video, meine ich sogar. Mhm. Ja, und werden jetzt oder haben oder werden jetzt anfangen, diese Platte halt fertig zu produzieren oder zu produzieren und bauen halt dann da jetzt auf die Unterstützung der Fans durch Patreon. Ne?
Ich fand den Song übrigens ganz fett. Also ich habe den jetzt noch einmal gehört, aber ich fand den schon cool.
Ja, ich habe da mal kurz durchgehört, fand ich eigentlich auch ziemlich nice.
Der war halt, also ich fand den gut geschrieben. Weil der nicht so, ja, der hat halt irgendwie keinen richtig wahrnehmbaren Chorus. Also fand ich jetzt zumindest beim ersten Mal hören, aber fand ich irgendwie gerade gut. So.
Ja, also ich muss auch sagen, ich finde das Potenzial, was bei YG7 einfach steckt, so das Künstlerische, eigentlich sehr hoch. Das ist schon so eine Ausnahmeband in der Szene, die einfach auch ganz eigen ihre Songs schreibt und auch so ein bisschen, also die machen immer so ein super, ich finde der Spagat zwischen, sie sind sie selber und sie machen aber auch das, was die Leute hören wollen, finden die, kriegen die, finde ich, meiner Meinung nach, kriegen die super gut hin, tatsächlich. Also Silence Speaks war irgendwie ein Song und ey, der hat mich aus den Socken gehauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Der war super krass. Ja, also coole Sache, finde ich. Also trotz der Angst vor der Auflösung, war das ein geiles Ding eigentlich, dass sie es so jetzt mal umsetzen.
Glaubt ihr denn, dass das ein Ding ist, was jetzt viel mehr Bands machen müssen auch?
Ja, müssen auf jeden Fall, oder?
Ja, müssen. Also es gibt...
Also ich meine, die finanzielle Situation dürfte doch mau sein.
Das auf jeden Fall, ja. Ne? Ich weiß aber, dass viele Bands schon Wege und Mittel gefunden haben, um sich in dieser Zeit zu bewähren. Also ich denke jetzt gerade an so Sachen wie Escape the Fate, ploppen bei mir immer wieder in den Socials auf, weil die halt viel Livestreams machen, wo sie auch zocken jeder, aber wo sie halt auch aktiv den Austausch mit den Fans suchen, also tatsächlich Videocalls machen mit ausgewählten Fans.
Ah, okay.
Dann Carnifex ploppt auch ganz oft bei mir auf. Deathcore-Band, eigentlich finde ich die Jungs sehr, sehr sympathisch, weil die halt sehr auf dem Boden geblieben sind. Und die machen halt auch regelmäßig Streams und Videos mit ihren für ihre Fans, mit ihren Fans austauschen. Die erstellen selber Playlisten für zu bestimmten Genres und gehen die dann halt durch und erklären, warum sie das ausgesucht haben, diesen Song. Und ja, die versuchen halt, also die Fannähe ist da. Und klar versuchen die dann über Merchverkäufe oder über Donations auf Twitch wieder Geld reinzubekommen. Ich denke aber, da muss man einfach kreativ sein.
Ja.
Und ja, YG Sleeps, ich meine, wir können jetzt nur abwarten, ob das funktioniert, ob Leute sagen, wir machen das, sich da jeden Monat 5 € aus der Tasche ziehen zu lassen, sage ich jetzt einfach mal ganz blöd gesagt. Und wenn das funktioniert, ich denke, da werden mehr auf den Zug mit aufsteigen. Also vielleicht sogar eher als jetzt, so, mach mal ein GoFundMe oder sowas. Mhm. Weißt du? Weil das halt bei Patreon einen ganz anderen Charakter hat.
Ja, man kann halt irgendwie mehr zurückgeben, ne? Also man kann den Leuten ja schon mehr anbieten als nur quasi das Produkt, für das die dann spenden, quasi, ne?
Genau. Ja. Ja.
Ich kann mir aber auch, also, ja, ich meine, so sind die Menschen, ne? Ich kann mir auch vorstellen, dass sie da Gegenwind für kriegen.
Ja, locker. Aber was bleibt dir anderes übrig gerade? Du musst halt irgendwas machen.
Da sollte man dann vielleicht auch einfach mal drauf scheißen können.
Also, ich hoffe einfach, dass das etwas ist, was die auch wirklich dauerhaft gut bespielen können, dass die Leute an der Stange bleiben, wie man so schön sagt, und dass sich das halt auch wirklich bewährt. Also es gibt einige weitere Beispiele, The Hirsch-Effekt zum Beispiel, die auch so eine Geschichte machen, und es macht ja irgendwie auch Sinn. Also die Leute, die halt wirklich so eine Band abfeiern und sich da gerne in so einem Kreis bewegen, wo sie halt auch vielleicht etwas mehr wollen als einfach nur eine CD oder so, für die ist das ja eigentlich super.
Ja, das Ding ist halt, man hat halt schon einen Vergleich mit zum Beispiel Buried Tomorrow, die ja auch sehr fannah sind. Also die haben ja auch einige Aktionen gestartet, um diese Fannähe zu zeigen, jetzt nicht auf einem Konzert oder sowas, sondern wirklich digital, indem sie Videos von Covern gucken, die Fans aufgenommen haben, in denen sie Fans, das war vor Corona, eingeladen haben, mit denen zu spielen in England. Also das Problem ist, daran wird man so ein bisschen gemessen, und ich könnte mir auch vorstellen, dass diese kritischen Stimmen ja behaupten, ja, aber Fannähe heißt ja nicht, dass wir euch Geld geben müssen. So nach dem Motto. Ne?
Das ist ja, halt schon
ja. Schwierige Kiste, kann ich den Gedanken verstehen, aber wie Thilo schon sagt, da muss man auch einfach dann drauf scheißen, ne? Es geht so ein bisschen auch ums Überleben, wenn man mal so blöd betrachtet.
Ja, ey, Leute, wir haben gleich 1 Stunde und fast 10 Minuten. Ja, beim letzten Mal haben wir, glaube ich, den Rekord geknackt. Und ich muss aber gleich einkaufen.
Deswegen, ich wollte es gerade sagen, denn viel wichtiger ist, es ist 20.32 Uhr und Mike möchte vor 21 Uhr einkaufen gehen.
Weil dann der Laden schließt. Deswegen, lass uns mal die schnelle Spotify-Runde machen und dann heute.
Yeah. Und Schlusswort, den das Schlusswort noch.
Schlusswort.
Aber erstmal Spotify.
Geil. Lin, willst du anfangen?
Ja, ich fange an. Und zwar, ich habe in den letzten Wochen wirklich exzessiv, und das sagt mir Spotify auch, hält mir das jetzt so die ganze Zeit vor, den Song Sleep Talk von der Band Dayseeker gehört.
Oh, ein sehr schön.
Unglaublich geil. Krasser Song. Hm. Diese Stimme geht dir durch fucking Mark und Bein und das ist so ein emotionales Stück und oh, ich...
Der, da gibt es doch auch so ein mega krass gesungenes, ja, Live-Video von, ne?
Ja.
Wo du dir echt, ja, denkst, ist doch nicht dein Ernst, ey.
Also wirklich, wirklich super fett. Ja. Und den packe ich auf mega jeden geil. Fall rein, weil der mich einfach wirklich mehrere Wochen am Stück jetzt gehookt hat. Und das sollen alle anderen auch miterleben. Genau das.
Genau das.
Und dann packe ich, was mir auch in letzter Zeit, und das ist ganz gut, weil die mit dem Kollegen auch schon mal zusammen gearbeitet haben, den Künstler Bill Murray rein. Bill Murray ist, ich habe leider seinen richtigen Namen vergessen, ist aber ein einzelner Künstler, der früher der Clean-Sänger und Gitarrist von Attack Attack war.
Krass.
Und er hat nach Attack Attack, die haben sich irgendwann aufgelöst, so eine, ich sag jetzt mal, sehr turbulente Zeit durchgemacht, auch mit, weil er auch damals sehr christlich war in der Zeit, sich selber mit sich selber auseinandersetzen musste, mit Depressionen gekämpft hat, etc. Und hat irgendwann sich da rausgeholt oder konnte sich da irgendwie rausholen und angefangen, Musik zu machen, halt alleine als Bill Murray. Und das, was er macht, das ist, also ich finde, man hört das sofort. Also immer, wenn er auch featured mit anderen Künstlern, merkst du sofort, ah, er ist dabei. Weil er hat irgendwie so eine Art elektronische Trap-Beats mit einzubauen und so eine halb angezerrte Gitarre, die immer super entspannt ist. Aber das, was er spielt, klingt halt wie ein Metalcore-Song oder wie ein Post-Hardcore-Song. Und es ist einfach, der hat Witz, der hat coole Produktionen, cooles Songwriting und wirklich gutes Zeug. Und den würde ich auch mit reinpacken mit dem Song My Feelings Have Feelings Too. Ja, keiner also Bill Titel. Murray, also wirklich, die Titel sind super geil, aber ich sag Bill Murray und auf jeden Fall Dayseeker mit Sleep Talk.
Geil, Thilo?
Ja, ich würde von Alexis on Fire am liebsten komplett Watchout reinpacken, aber würde dann, um auf den Klassikor am Anfang zurückzukommen, Hey, It's Your Funeral Mama reinpacken. Und um beim Thema zu bleiben, würde ich mich einfach noch für einen weiteren absoluten Klassik-Care, gern geschehen bin,
danke,
entscheiden. Weil es so ein krasser Chorwurm ist, nämlich. und das wäre dann What It Is To Burn von Finch. Ja.
Okay,
nice. Grüße gehen an dieser Stelle raus an Jan, der mich darauf hingewiesen hat, dass wir viel zu wenig über Deathcore reden. deswegen nehme ich jetzt einen.
Das haben wir heute auch wieder richtig gut geschafft, oder?
Ich habe keine Effects erwähnt, mir kann man nichts vorwerfen.
Okay.
Stimmt. Ich nehme die Band The Southern Oracle, das ist eine osteuropäische Band, mit dem Titel I Am Cerberus oder Cerebus. Geiles Stück und da ist, wenn ich jetzt den richtigen Song gewählt habe, glaube ich auch so ein kleiner Einspieler aus dem ersten Resident Evil Teil drin. Mhm. Aus dem Film leider.
Fett.
Aber es kommt geil. Wenn das nicht der richtige Song ist, dann nehmen wir aber den richtigen Song und ich habe einfach den falschen Titel jetzt gesagt. Und Touché Amour haben jetzt vor kurzem ein neues Album rausgebracht. Lament, habe ich auch eine Review drüber geschrieben, könntet ihr bei morecore.de nachlesen. Und
genau.
Die haben einen fantastischen Song namens Reminders rausgebracht mit einem noch viel geileren Musikvideo, wo ein paar Leute ihre Haustiere zeigen, unter anderem mit, sagen wir mal, Gastauftritten von Tim von Rise Against, Dallas Green ist dabei von Alexis on Fire, Skrillex ist dabei, der Keith von Every Time I Die, der Jacob von Converge und noch ganz Krass. Viele weitere Menschen. Super geil, auf jeden Fall angucken, aber auch den Song und bitte auch das Album hören, es lohnt sich. Habe ich was vergessen? Ich glaube nicht. Ja, und das Schlusswort. Hey, ich glaube, dass das der Thilo machen sollte, weil wir
ja,
den schon so
lange
nicht mehr gehört haben.
Ja, das wird richtig gut, das wird richtig gut. Thilo.
Ja, ich möchte statt des Schlussworts, möchte ich lieber noch eine kleine Empfehlung aussprechen. Der die Hörer dann einfach nachkommen können, sobald sie das Anhören unserer Folge hier beendet haben. Und zwar möchte ich unbedingt darauf hinweisen auf die neue Single von Sperling, Mond.
Ach krass.
Die ich heute bestimmt 20 Mal gehört habe. Es passiert irgendwie aufs erste Hören nicht viel, aber es passiert super viel im Hintergrund. Megatext, Megastimmung. Ich bin großer Fan bisher und ganz gespannt, was noch von dieser Band kommt. Sperling.
Geil. Ich renn zum Penny jetzt.
Alles klar. Mike rennt zum Penny.
Okay.
Okay. Ja, und nicht vergessen, schreibt uns Nachrichten, schreibt uns Feedback, wie ihr das findet, was ihr noch für Themen hören wollt und überhaupt bleibt gesund und munter und immer positiv, Freunde.
Genau. Auf Wiedersehen.
Tschüss.